Ich will heute ein paar Ausführungen machen zu dem Thema Volksverarmung als Mittel der Krisenbewältigung. Die Phänomene und Taten der Staatsgewalt in dieser Richtung, die sind ja nun hinlänglich bekannt. Die Wirkungen werden einem in jeder Talkshow unterbreitet. Und es gibt auch schon ein relativ durchgesetztes kritisches Urteil zu diesen Maßnahmen. Das fasst sich eigentlich in der Aussage zusammen, klappt nicht. Die Leute werden verarmt, verelendet, aber das Wachstum und die Krisenbewältigung, die darüber zustande kommen soll, kommt nicht zustande. Und daraus wird der Schluss gezogen, also ist das ein falscher Weg. Und den Staaten und den Machern dieser Politik anempfohlen, sie sollten sich doch bitteschön für einen anderen entscheiden. Erstens würde das die Leute nicht ganz so hart ankommen und zweitens würden sie dann auch ihre eigenen Ziele und Zwecke, nämlich wieder Wachstum herbeizuregieren, besser erfüllen. Gegen diese Auffassung will ich heute mal ein bisschen zu Felde ziehen. Ich will mal einsteigen mit einer Fassung dieser Kritik, wie ich sie entdeckt habe in dem Aufruf des BGB zum 1. Mai. Ich will jetzt nicht den ganzen Aufruf vorlesen, aber ein paar Punkte rausgreifen, an denen vielleicht schon ein bisschen klar wird, worauf ich in dieser Hinsicht hinaus will. Dieser Aufruf zeichnet sich meines Erachtens vor allem durch eines aus, nämlich durch den absoluten Unwillen zwischen Täter und Opfer zu unterscheiden. Es geht schon so los, dass er sagt, die Krise hält Europa weiter in Atem, die Arbeitslosigkeit steigt, Armut breitet sich aus. Aus der Finanzkrise ist eine soziale Krise geworden. Um die Banken zu retten, mussten die Staaten ihre Verschuldung drastisch erhöhen. Jetzt stehen sie selbst unter Druck und geben ihn an die Bevölkerung weiter. Da erscheint das Verarmungsprogramm, das die europäischen Regierungen kollektiv ziemlich absichtsvoll ins Werk setzen, als eine eigentlich nicht von ihnen verschuldete, sondern ihnen von außen, nämlich durch das Finanzkapital aufgezwungene Tätigkeit, die sie eigentlich selber gar nicht so recht wollen können. Und dass sie das auch selber nicht so recht wollen können, das bebildert der DGB dann noch mit so Aussagen wie: Deutschland führt, das vermeintliche Modell Deutschland führt zu Lohndumping und einer sinkenden Binnennachfrage. Wenn wir dieses Modell auf Europa übertragen, schadet dies auch unserer exportorientierten Wirtschaft. Es kann Deutschland nicht gut gehen, wenn es Europa nicht gut geht. Das sind jetzt die Opfer, die Arbeitslosen, die Leute, die für wenig Geld arbeiten dürfen, also müssen, diejenigen, die ganz ohne Einnahmequelle jetzt dastehen, in Griechenland, Spanien und sonst wo. Umstandslos eingemeindet in ein Kollektiv von Leidtragenden, die wir heißen, und die allesamt zu Schaden kommen, wenn statt einer Politik, die wieder zu Arbeitsplätzen und zum Zahlen von Löhnen führt, eine Politik gemacht wird, die beides verhindert. Und das Fazit des DGB geht in die gleiche Richtung. Europa braucht einen Kurswechsel, Europa ist jetzt das Subjekt. Wir fordern von der Bundesregierung und den Arbeitgebern, stoppt den Fiskalpakt und die Schuldenbremse, einen europäischen Marshallplan für Wachstum und Beschäftigung. Das ist eine Art, sich vom Standpunkt dessen, der in der Krise hergenommen wird, mit seinem Einkommen und seinem Arbeitsplatz, zur Bewältigung der Schwierigkeiten, die die Macher der Wirtschaft, das Kapital und die Staaten aktuell mit ihrem Kapitalismus haben, an Art und Weise die Einzugemeinden in ihr Verhältnis zu ihren Arbeitgebern und staatlich Zuständigen und zu sagen, das ist doch auch in eurem Interesse, wenn Arbeitnehmer nicht einfach völlig verarmt werden, nichts mehr kaufen können. Stattdessen sollte man sie doch als Wirtschaftsfaktor wieder berücksichtigen. Das wäre doch auch für euch gut und die Arbeitnehmer kämen besser davon. Und diese Von dieser Art zu argumentieren halte ich gar nichts und ich werde in meinem Vortrag versuchen zu erklären, warum ich von der nichts halte. Dazu muss man sich nämlich auch mal ein bisschen mit der Sache beschäftigen, die da gemacht wird und mal sich die Frage ernsthaft vorlegen, warum machen die Staaten das eigentlich so? Aber bevor ich auf diese Frage eingehe, will ich erstmal noch prinzipiell eine Warnung loswerden dagegen, überhaupt sich die Sache so zurechtzulegen. Lohn geht nur, wenn es dem Kapital gut geht, also muss Wachstum her. Wenn das Kapital wieder Gewinn macht, kann es wieder Leute einstellen. Das ist die absolute Bedingung, die hier in diesen Formulierungen bestimmt wird, als Voraussetzung dafür, dass jemand in dieser Gesellschaft überhaupt an ein Geld zum Leben kommt. Wie viel er dann bekommt, ist ja sowieso nochmal eine ganz andere Frage. Und damit ist ganz prinzipiell die Sichtweise eingenommen, dass wenn der Lohnabhängige schon die abhängige Größe der Entscheidungen von Staat und Kapital ist, dann doch bitte schon die ihre Entscheidung auch so treffen mögen, dass auch der Abhängige, der gar nicht anders kann, als sich nach dem zu richten, was ihm da angeboten wird, dass auch der dazu was kommt. Auf diese Logik sollte man sich nicht einlassen, weil das ist kein Umweg, um durch die Vereinnahmung der Gegenseite dann doch zu ein bisschen mehr Geld zu kommen, sondern das ist das prinzipielle sich abhängig machen davon, ob diejenigen, die die praktischen Entscheidungen über den Lohn treffen, es für zweckmäßig und für sie günstig halten, einzuzahlen. Und der Gesichtspunkt, wegen dem der Mensch das Geld braucht, nämlich dass es von dem leben muss, kommt bei dieser Art, die Sache zu betrachten, gar nicht mehr vor. Das ist das eine, der eine rote Faden, den ich versuchen möchte, in diesem Vortrag zu verfolgen. Wie kommt eigentlich das Interesse, dass jemand, der vom Lohn abhängig ist, wie kommt dessen Interesse eigentlich in dieser ganzen Krisenbewältigung vor? Es kommt nämlich vor, allerdings auf eine sehr harte und schädliche Weise. Der zweite grundsätzliche Fehler an dieser Art, die Sache zu betrachten, liegt meines Erachtens im Folgenden. Die Kritik tut so, als wäre die jetzige Sparpolitik sowas wie ein Missgriff. Falsche Politik, aus welchen Interessen auch immer fehlgeleitet ergriffen. Eine Politik, die gar keine innere Notwendigkeit hätte aus dem, worum es den Politikern da eigentlich geht, sondern die sie genauso gut auch lassen könnten und wo sie genauso gut auch was anderes machen könnten, wenn sie nicht so falsche Berater hätten. Und das ist ein Irrtum, ein ganz grundsätzlicher Irrtum. Das Sparprogramm, wie es so schön heißt, das die EU ihren Mitgliedstaaten verordnet, das flächendeckende Abräumen von sozialen Leistungen, hat seinen Grund und seine Notwendigkeit in dem politischen Zweck, den die Regierungen da verfolgen. Sie wollen, und das ist der Sache nach auch gar kein Geheimnis, sie wollen bei den Banken, bei denen die Staaten verschuldet sind, Vertrauen stiften bzw. verloren gegangenes Vertrauen wieder erlangen, und in den Dienst dieses Anliegens stellen sie ihre Staatshaushalte. Deren Sanierung, sagen sie, wäre die absolute Voraussetzung dafür, dass die Kreditgeber wieder Kredit geben, also machen sie sich daran, eben dies zu tun. Und dieser Zweck, der hat seine Notwendigkeit in dem, wofür die Staatsgewalt Geld benötigt, wofür sie es ausgibt, wofür sie sich überhaupt verschuldet hat. Und deswegen werde ich im ersten Punkt nochmal ein paar Takte zum Teil zur Erinnerung darüber sagen, was es eigentlich auf sich hat mit diesem Staatshaushalt. Und bei der Gelegenheit sollte sich auch herausstellen, warum es eigentlich so ist, dass wenn die Kreditgeber einem Staat ihr Geld entziehen, ihr Vertrauen entziehen, tatsächlich mehr oder weniger das gesamte gesellschaftliche Leben zum Erliegen kommt. Es ist ja so, das will ich ja gar nicht dementieren, der ganze französische Wahlkampf ging ja im Prinzip um gar nichts anderes. Es stimmt schon, dass sich die Politiker in den EU-Staaten sich im Zuge dieser Sanierungsmaßnahmen auch darum streiten, welche Kombination von Sparen und Wachstumsförderung sie nun haben wollen. Da steht die Merkel auf ein bisschen anderen Standpunkt als einige andere Staatenlenker. Diese Debatte, auch das sollte im Verlauf meiner Ausführung klar werden, ist aber keine, in die sich ein normaler Mensch einklinken könnte unter dem Gesichtspunkt, wenn sich die Vorstellung von dem einen durchsetzen, fahre ich besser, als wenn die Vorstellung des anderen sich durchsetzen. Denn man wird sehen, dass das, was die Staaten fürs Wachstum tun wollen, den Leuten auch nicht besser bekommt, als das, was unter dem Titel Sparen gemacht wird. Im Ausgangspunkt sind sich nämlich beide Positionen total einig. Das Vertrauen der Finanzwelt muss wieder her. Was dafür nötig ist, muss mit dem Staatshaushalt durchgesetzt werden. Und in diesem Staatshaushalt und dessen Sanierung ist dem Lebensunterhalt der Massen eine ziemlich wichtige Rolle zugewiesen. Und um die soll es im Folgenden gehen. Deshalb mal zum Einstieg überhaupt die Aufmerksamkeit gelenkt auf die Behauptung, die dort in die Welt gesetzt wird. Es wird ja allen Ernstes behauptet, an der Höhe und an den Bezugsbedingungen des Lohns würde es hängen, dass das gesamte kapitalistische Wirtschaften wieder in Gang kommt. Und das sollte man als Befund und als Inhalt dessen, was die Staaten jetzt tun, mal ernst nehmen. Im Ausgangspunkt, selbst das spricht in gewisser Weise der BGB in seiner etwas moralischen Tour an, im Ausgangspunkt kommt einem das nämlich schon etwas absurd vor. Es ist ja nun wirklich nicht so, dass der Lohn und die Sozialleistungen, das behauptet im Grunde auch gar keiner, dass die der Grund dafür wären, dass die Krise entstanden ist. Das macht aber gar nichts. Deren Veränderung, deren Kürzung, deren Umgestaltung ist als Hebel geplant, damit es wieder klappt. Ausgerechnet die Arbeitsbedingungen, die Lohnempfangsbedingungen, die Sozialleistungen für diejenigen, die die abhängige Variable aller Kalkulationen sind, soll das Mittel sein, deren Geschäfte wieder in Gang zu bringen. Und da stellt es sich ja schon ein bisschen die Frage, wie soll das denn gehen und warum sind sich alle Beteiligten eigentlich so sicher, dass das das passende Mittel ist. Diese Absurdität hat ihre Notwendigkeit. Die ist nicht einfach, das ist nicht Blödheit oder Fehler, sondern die hat ihre Notwendigkeit in dem, wofür im Kapitalismus gearbeitet wird. Die hat ihre Notwendigkeit in dem, wofür auch in guten Zeiten Arbeitskraft und Lohn hergenommen werden. Und insofern wird da gar nicht der Standpunkt verändert, sondern er wird nur mit neuer Radikalität an den Leuten durchgesetzt, die dafür herhalten sollen. Also die Frage, kurz gefasst, die ich heute beantworten möchte oder ein paar Aussagen in die Richtung zumindest loswerden, ist genau die. Warum richtet sich eigentlich die Unzufriedenheit der EU-Politiker so gnadenlos und so konsequent auf den Zustand ihrer Arbeitsmärkte, auf die Sozialleistungen, obwohl deren Verfassung gar nicht der Grund der Krise ist? Warum ist das der ausgemachte Hebel in diesem Laden, die Geschäfte und die Rechnungen wieder klappen zu lassen, die Staat und Kapital mit den Leuten machen und nicht mit denen, die sie selber machen? Das will ich versuchen, in drei Abteilungen zu erläutern. Im ersten Punkt will ich nochmal darauf eingehen, was eigentlich eine Staatsschuldenkrise ist. Keine Sorge, ich will da nicht alles aufblättern, was da alles passiert ist in den letzten paar Jahren, sondern ein paar Erinnerungen daran nochmal zu Protokoll geben, was da eigentlich über das Verhältnis von Staat und Finanzkapital praktisch wird. Im zweiten Punkt will ich mich der Frage zuwenden, wie eigentlich der Staatshaushalt als Instrument der Krisenbewältigung zum Einsatz kommt. Kurz gesagt, der Titel heißt, der Staat spart. Was macht eigentlich ein Staat, wenn er spart? Da macht er nämlich ein bisschen was anderes als ein normaler Mensch, der kein Geld hat und deswegen seine Ausgaben kürzt. Und im dritten Punkt will ich nochmal kurz zurückkommen auf die Frage, was das, was da in Griechenland und Spanien und so weiter jetzt so vor sich geht, eigentlich mit der Lage der lohnabhängigen Klassen bei uns hat. Welche Lehren könnte man eigentlich als jemand, der hierzulande vom Lohn leben muss, aus dem ziehen, was ihm seine Politiker da an anderen Arbeiterklassen vorexerzieren?